einer der Aufreger war, meinem Vierjährigen muss ich das Brot auch noch klein schneiden. Ganz beliebt ist auch immer sowas wie, sagen Sie, waren Sie mit diesem Kind schon mal beim Arzt? In dem Moment nimmt unser Gehirn einen Säbelzahntiger wahr, der in unsere Privatsphäre eindringt oder uns unterstellt, schlechte Eltern zu sein oder was weiß ich was. Das sagen mir ganz oft die Mamas, oh, und dann war ich in dieser Situation und mir ist die Spucke weggeblieben. Abends ist mir dann eingefallen, an und für sich hätte ich so und so reagieren müssen. Aber warum fällt mir das in dieser Situation nie ein? Weil wir unter Stress keinen Zugang zum analytischen und kreativen Denken haben.
Willkommen zur 47. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Bestimmt hast du auch schon solche Sprüche und Kommentare gehört und vielleicht warst du tief getroffen oder hast dein Gegenüber wutentbrannt angeblafft. Das ist total verständlich, aber oft wollen wir gar nicht so reagieren, vor allem wenn der Spruch von einer Person stammt, der wir am nächsten Tag wieder begegnen. Der Erzieherin, dem Therapeuten oder vielleicht sogar einer Freundin. Wie aber sollen wir in so einer Situation gelassen bleiben? Das verrät uns Marion Manke. Sie ist nicht nur Kommunikationsexpertin und Coach, sondern auch Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom. Deshalb weiß sie ganz genau, wovon sie spricht. Und sie verrät uns nicht nur, wie wir mit verletzenden Kommentaren und blöden Sprüchen umgehen, sondern erklärt uns auch, was dabei in unserem Körper abläuft. Eine Folge mit geballtem Wissen. Viel Spaß dabei. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Hallo, liebe Marion, wir kennen uns schon aus der Mein Herz lacht Community. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist, nämlich als Expertin für Special Needs Parenting und als systemischer Coach. Sag uns doch ein paar Worte zu dir und zu deiner Familie.
Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Marion Manke. Ich bin die Gründerin von www.außergewöhnlichgutleben.de und berate seit inzwischen 14 Jahren Eltern beeinträchtigter Kinder. Und insofern bin ich da schon ziemlich lange mit unterwegs. Zu einer Zeit habe ich gegründet, als es ganz, ganz wenig Beratung für Eltern behinderter Kinder gab. Und ich war damals so der Auffassung, eigentlich ist das ein Management-Job, in den wir hier reingeraten sind. Und man muss so viel wissen, man muss so viel können. Du brauchst Wissen über die Rechtslage, du brauchst Kommunikationskompetenz, Pflegekompetenz, Behinderungsmanagement. Und dann natürlich in letzter Konsequenz musst du auch mit deinem eigenen Zeit- und Selbstmanagement, mit der Stressbewältigung zurechtkommen. Aber eben ganz am Anfang steht auch Diagnoseverarbeitung, Trauerbewältigung, Orientierung, was für Hilfsmittel braucht mein Kind, was für Heilmittel gibt es, wie kann ich meinem Kind am besten helfen. Und habe das schon sehr viel gemacht zum Thema Resilienz, zum Thema seelische Gesundheit, psychische Gesundheit, Stabilität, auch Bewältigungsstrategien. Und dann eben, wie kann ich meine Familie aufstellen. Und so habe ich eigentlich auch begonnen, als meine Tochter 2008 mit Down-Syndrom geboren wurde. Es gab damals wenig Unterstützung, außer durch eine Mailingliste. Und damals gab es noch ein Forum, in dem ich dann viel unterwegs war. Und ja, schon 2 Jahre später ist es halt einfach so gewesen, dass ich dann in der Situation war, den Leuten das alles zu erklären. Und als meine Tochter mit Down-Syndrom, Autismus, Zöliakie und geistiger Behinderung geboren wurde, da dachte ich, ach ja, so, die Theorie kannst du. Dann kannst du jetzt mal gucken, wie das sich in der Praxis anfühlt. Meine Tochter ist jetzt inzwischen 16 und ist inzwischen im persönlichen Budget mit Assistenz versorgt. Meine große Tochter, die ist inzwischen 19, hat jetzt Abitur und ihren Sozialassistenten bin ich sehr stolz drauf. Und dann dürfen wir Jonathan natürlich nicht unterschlagen, mein Jüngster, der ist jetzt 14. Und ich habe noch einen Hund, das ist die Jodie, eine Golden Retriever-Hündin, mit der ich ganz, ganz viel spazieren gehe und unterwegs bin.
Ja, super. Vielen Dank für deine Vorstellung. Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren und du könntest ganz, ganz viel erzählen. Aber wir haben gesagt, wir wollen heute uns auf das Thema Kommunikation konzentrieren, denn auch da gibt's ja schon ganz viele Dinge zu besprechen. Ganz viele kennen das ja, dass man irgendwie so Sprüche hört, ne? Sprüche auf der Straße oder eben vielleicht auch von den eigenen Angehörigen oder Verwandten. Das kennen wir alle. Hast du da irgendwie so ein Beispiel von einem Spruch, den du dir mal anhören musstest, der dich irgendwie geärgert oder aufgebracht hat?
Also Sprüche gibt's natürlich ganz viele. Von dem klassischen Spruch, haben Sie es denn nicht eher gewusst? Also wo immer dann abgefragt wird, ob man vor der Geburt vielleicht schon was geahnt hat, was ja total absurd ist, weil die Frage, die dahinter steckt, ist ja dann, hat man da nichts tun können? Das sind Sachen, die viele, viele Eltern sehr aufregen. Was dann eben in den späteren Jahren viel kam, war, dass das kommt schon noch. Also die Entwicklungsverzögerung wird dann gerne marginalisiert. Da wird dann immer gesagt, ach, das lernt sie schon noch. Was einer der Aufreger war, war, meinem Vierjährigen muss ich das Brot auch noch klein schneiden. Das sagte mal die Dame vom medizinischen Dienst, die für die Pflegegradbegutachtung da war. Da hätte ich eigentlich am liebsten gesagt, ja, aber der ist gesund, dem kann man es beibringen. Meine Tochter kann man es nicht beibringen. Ganz beliebt ist auch immer sowas wie, solche Kinder sind ja immer. Also dieses Verallgemeinern, ganz freundlich, ganz schwierig. Da habe ich auch schon alles Mögliche gehört. Und was mich immer sehr, sehr aufregt, ist, wenn die Kasse, das war jetzt gerade kürzlich, sagt, darauf haben sie keinen Anspruch, obwohl ich hundertprozentig weiß, dass ich laut Gesetz einen Anspruch darauf habe. Das sind zum Beispiel die Windelthemen. Das ist zum Beispiel jetzt das Thema, dass ich die Pflegehilfsmittel im persönlichen Budget bekommen möchte, also als Geldleistung. Und wenn dann die Kasse einfach Falschaussagen macht, das regt mich total auf. Also unter diesen ganzen vielen Sachen ist ein Spruch gewesen, der mich eben nicht aufgeregt hat. Und ich war mit meinem Mann unterwegs und da sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen abgelaufen. Also meine Tochter und ich sind zusammen mit meinem Mann unterwegs gewesen in einem Kurort und so eine ganze Weile schlich uns eine ältere Dame hinterher und die ist dann irgendwann auf mich zugekommen und meinte, sagen Sie, waren Sie mit diesem Kind schon mal beim Arzt? Und ich war sehr, sehr perplex. Wie gesagt, meine Tochter hat Down-Syndrom, das kann man eigentlich sehen. Und mir war ein bisschen unklar, worauf die ältere Dame anspielte. Also habe ich sie ein bisschen irritiert angeguckt. Und sie meinte dann, sie läuft so komisch. Und daraufhin habe ich dann geantwortet, naja, das liegt daran, dass sie Down-Syndrom hat. Sie ist entwicklungsverzögert und sie braucht länger, um vernünftig laufen zu lernen. Aber haben Sie keine Sorge, wir sind in ärztlicher Behandlung. Ganz lieben Dank, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, aber das ist alles schon geklärt. Und die Dame hat dann gesagt, ja, dann ist ja auch gut und ist weitergetrippelt. Die Geschichte hätte so einfach stehen bleiben können, wenn nicht in dem Moment, als diese Dame abgezwitschert ist, mein Mann plötzlich komplett explodiert wäre, der sich unglaublich aufgeregt hat und gesagt hat, mein Gott, das ist ja eine Frechheit, das ist ja eine Anmaßung. Und ich war dann sehr, sehr irritiert und habe ihn angeschaut und habe gefragt, was ist nun los? Also er fand das ganz, ganz, ganz unangenehm, dass er von dieser Dame eben in dieser Weise angesprochen wurde. Während ich es eigentlich ganz süß von ihr fand, dass sie sich gekümmert hat und dass sie den Mund aufgemacht hat, als ihr was aufgefallen ist.
Das zeigt schon mal, dass wir mit genau demselben Satz total unterschiedlich umgehen oder auch dieses sogenannte Triggern. Ne? Manche Sachen triggern uns, manche Sachen triggern jemand anderen. Was läuft denn da so in dir ab? Also man hätte jetzt ja auch sagen können, warum bist du so ruhig geblieben und warum ist dein Mann explodiert? Warum kann derselbe Satz so unterschiedliche Wirkungen haben?
Ich nenne das immer psychochemischer Cocktail. In meinen Seminaren habe ich dann immer gerne so ein Bild dabei, wie eine Flüssigkeit in ein Reagenzglas gekippt wird. Und in diesem Reagenzglas ist schon eine Flüssigkeit drin. Und das Interessante ist, du kannst quasi dieselbe Flüssigkeit in verschiedene Reagenzgläser mit verschiedenen anderen Dingen hineinschütten. Und es kommen unterschiedliche Reaktionen bei raus. Das eine Reagenzglas explodiert, das zweite Reagenzglas, da passiert gar nichts, im dritten entwickelt sich vielleicht ein hübscher Rauch und im vierten einen Farbumschlag, ja? Man könnte sich ja jetzt wundern, weil wir kippen ja immer dasselbe rein. Aber es ist ja immer etwas anderes schon unten drin, nämlich unsere Sichtweisen, unsere Erfahrungen, unsere eigenen Verletzungen, unsere Werte, unsere Bedürfnisse, aber auch eben alles, was in unserer eigenen Psyche ist, was wir für Erwartungen, was wir für Erfahrungen haben. Und da kommt es natürlich auch ganz stark drauf an, wie wir einen Satz, der von außen kommt und auch unsere Beziehung zu dieser Person bewerten. Für meinen Mann war es so, dass er an diesem Punkt quasi Familie und Privatsphäre für sehr, sehr wichtig gehalten hat, nehme ich mal an, ja? Wenn dir jetzt beispielsweise Privatsphäre sehr, sehr wichtig ist, dann ist natürlich ein völlig Fremder, der dich auf ein privates, intimes Thema anspricht, eine Grenzverletzung. Für mich ist an diesem Punkt eher dieser Wert von Gemeinschaft und sich kümmern im Vordergrund gewesen. Das heißt, ich fand es angemessen und in Ordnung, dass jemandem, dem etwas auffällt, sich höflich eben erkundigt, Mensch, habt ihr euch darum schon mal Gedanken gemacht? Es hätte ja auch sein können, dass uns das selber noch nie aufgefallen ist. Unwahrscheinlich, aber die Dame hat das zumindest so angenommen. Das heißt, ich habe erstmal das Beste unterstellt. Ich habe unterstellt, dass diese Dame kein anderes Anliegen hat, als sich zu kümmern. mein Mann hat unterstellt, dass diese Dame sich eben in etwas einmischt, was sie nicht angeht. Und dadurch, dass wir diese Situation so völlig unterschiedlich framen, also einen ganz unterschiedlichen Bilderrahmen um die Szene drumherum legen, ist die Wahrnehmung dieser Situation ganz unterschiedlich und spuckt unser Körper dann auch eine entsprechende Reaktion aus, die er für angemessen hält. Und in diesem Moment hat mein Gehirn es für angemessen gehalten zu sagen, wie nett, dass Sie sich kümmern, weil mein Gehirn gesagt hat, okay, da ist ein Mensch, der sozial kompetent Verantwortung übernimmt und sagt, hier muss ich mal was ansprechen. Während das Gehirn von meinem Mann in dem Moment gesagt hat, Grenzverletzung, böse, böse, böse und roten Alarm ausgeschüttet hat und gesagt hat, hier wird die Privatsphäre deiner Tochter verletzt. Also der ist komplett in die Löwenhaltung gegangen und hat unsere Tochter beschützen wollen, während ich komplett eben in die Haltung Kommunikation nach außen, Informationen geben, das Down-Syndrom erläutern und ja, Kommunikation eben angestrebt habe. Also ein und dieselbe Situation, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Hintergründe und dadurch eben auch unterschiedliche Reaktionen, die unser jeweiliges Gehirn für angemessen hält.
Ja, also ich kann mir richtig vorstellen, dass sich dein Mann in der Situation auch angegriffen gefühlt hat, ne, und gedacht hat, so jetzt muss ich hier verteidigen und vielleicht auch schon öfter auf genau die Art, das ist ja, wenn uns oft dasselbe immer wieder passiert, dass wir dann irgendwie schon auf einem höheren Level sind oder vielleicht die Flüssigkeit im Reagenzglas schon höher gekocht ist und dann brauchst du vielleicht nur noch einen Tropfen, der dann sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Aber jetzt wäre meine Frage an dich, weil das jetzt auch so geklungen hat, als hättest du das so ganz abgeklärt darauf reagiert. Gibt es dann auch Sätze, die dich total triggern?
Ja, sicher. Also ich reg mich am meisten darüber auf, wenn Ämter oder Behörden uns nicht korrekt behandeln. Wenn zum Beispiel wieder mal mir erzählt wird, dass mir nur 4 Windeln am Tag zustehen würden, obwohl ich 100%ig weiß, dass es laut Gesetzeslage anders ist. Oder wenn ich mich mit der Krankenkasse darüber streiten muss, ob etwas eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme ist und das erst vor Gericht entschieden werden kann. Oder wenn bei einer Behörde im Rahmen der Eingliederungshilfe Sachen behauptet werden, die so einfach nicht stimmen. Das heißt also, das, was mich fürchterlich aufregt, ist eigentlich das Thema Ungerechtigkeit, weil eben, da sind wir wieder bei Werten. Gerechtigkeit ist halt für mich ein wichtiger Wert und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe meiner Tochter ist mir halt besonders wichtig. Und das sind die Momente, in denen ich halt ja zur Hochform auflaufe und dann eben mich fürchterlich aufregen kann. Deswegen ist es auch ganz gut, dass in solchen Situationen dann oft mein Mann dabei ist, der in solchen Situationen sehr viel gelassener reagieren kann als ich.
Das heißt, ihr könnt euch da so ein bisschen ergänzen. Oder hast du da auch noch irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal Übungen oder irgendwelche Tipps parat? Weil es ja vielleicht nicht in jeder Situation angemessen ist, dann auszuflippen, sag ich mal, oder seiner Wut freien Lauf zu lassen. In manchen Situationen möchte man das ja vielleicht auch gar nicht. Es kommt aber so hoch. Was machst du dann?
Also es gibt natürlich Situationen, wenige Situationen, aber einige Situationen, in denen es einfach angemessen ist, auszuflippen. Das sage ich meinen Klientinnen auch immer mal wieder. Manchmal ist Ausflippen genau die angemessene Reaktion, aber leider nicht besonders oft. Und dafür müssen wir uns einfach klar machen, was läuft in unserem Gehirn ab. Wenn wir in einer Situation sind, in der unsere Werte oder unsere Bedürfnisse angegriffen werden, dann geraten wir halt unter Stress. Und da können wir jetzt ganz viel über Stresstheorie sprechen, aber das würde zu weit führen. Was wir uns einfach klar machen müssen, ist, dass unser Gehirn zum Beispiel den Angriff der Dame, die jetzt quasi unsere Privatsphäre angreift, indem sie fragt, waren Sie mit dem Kind schon mal beim Arzt? Oder vielleicht ist es ja auch so, dass jemand in dem Moment das Gefühl hat, ihm wird unterstellt, eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater zu sein. Ja, also da kann ja auch jemand das Gefühl haben, hier wird meine Kompetenz als Mutter oder als Vater in Frage gestellt. Das kann natürlich auch unglaublichen Stress auslösen. Das heißt, in dem Moment nimmt unser Gehirn keine alte Dame wahr, die eine Frage stellt, sondern unser Gehirn nimmt einen Säbelzahntiger wahr, der in unsere Privatsphäre eindringt oder uns unterstellt, schlechte Eltern zu sein oder was weiß ich was. Und unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen einer realen Gefahr und einer angenommenen Gefahr. Das heißt also, wir geraten unter Stress. Und unter Stress passiert etwas ganz Spannendes. Zum einen ist es natürlich so, dass Stresshormone ausgelöst werden, die machen was mit dem Körper. Aber für unsere Zwecke jetzt ist es interessanter zu wissen, was macht Stress mit dem Gehirn. Und im Gehirn ist es tatsächlich so, dass im Gehirn dann der Neokortex dicht gemacht wird und dass wir unter Stress reduziert sind auf gewohnte Handlungen, auf gewohnte Gedanken, auf gewohnte Taten. Also das Interessante ist, der Neokortex wird dicht gemacht und im Neokortex ist das kreative Denken und das analytische Denken zu Hause. Das heißt also, unter Stress werden wir nichts Innovatives tun, werden wir keine spontanen, großartigen Sprüche raushauen können, weil wir unter Stress im Prinzip keinen Zugang zum analytischen und kreativen Denken haben. Das sagen mir ganz oft die Mamas, oh, und dann war ich in dieser Situation und mir ist die Spucke weggeblieben. Ich war in dieser Situation und mir ist nichts eingefallen zu diesem Thema. Und dann stand ich zu Hause unter der Dusche und dachte, eigentlich hätte ich das und das sagen sollen. Oder abends ist mir dann eingefallen, an und für sich hätte ich so und so reagieren müssen. Oder ich sage den Leuten, also du hättest doch das und das sagen können. Ja, aber warum fällt mir das in dieser Situation nie ein? Weil in dieser Situation dein Gehirn unter Stress steht und der Neokortex dicht ist. Das bedeutet also, wir müssen die Stressreaktion aufhalten, wir müssen unser Gehirn wieder in die Ruhe bringen. Erst dann können wir wieder klug antworten, können wir wieder vielleicht auch eine schlagfertige Antwort bringen. Genau, also das Wichtigste ist, dass wir zunächst erstmal unseren Stresspegel runter reduzieren und das können wir zum Beispiel machen mit Atemübungen oder ähnliches, was ja alle intuitiv machen, was ja alle auch kennen, ist dieses erstmal einatmen und ausatmen. Ja, bevor ich irgendwas sage, erstmal, ne, dass ich einmal kräftig einatme und kräftig ausatmen. Wenn ich dazu mir ein Bild vorstellen möchte, kann ich das Ganze auch länger machen, indem ich mir Blumen und Kerzen vorstelle. Ich stelle mir vor, wie ein Blumenstrauß quasi vor mir ist und atme tief ein den Duft der Blumen, stelle mir die Blumen vor, stelle mir das ganze Bouquet vor, wie diese Blumen duften. Und nachdem ich eingeatmet habe, stelle ich mir eine Geburtstagskerze vor und stelle mir vor, wie ich sie mit einem langen, langen Atemzug auspuste oder vielleicht sogar eine ganze Geburtstagstorte. Das können die Hörer auch gleich einfach mal mitmachen. Einfach Blumen und Kerzen. Und wenn du das eingeübt hast, dann hast du damit etwas, womit du relativ schnell schon wieder runterkommst. Und wenn man das oft genug eingeübt hat, dann kann man das auch sehr dezent innerhalb eines Gesprächs machen, dass man einfach denkt, Blumen, Kerzen. Und das Wichtige ist, dass wir in die lange Ausatmung gehen, weil die lange Ausatmung den Parasympathikus aktiviert und uns automatisch wieder in die entspanntere Haltung bringt. Eine kurze Achtsamkeitsübung könnte zum Beispiel sein, ich konzentriere mich in so einer Situation auf 5 rote Dinge. Also ich versuche 5 rote Dinge zu finden. 5 rote Dinge im Raum, während ich in der Krankenkassen-Hotline hänge und total genervt davon bin, dass wieder diese Hotline so ewig dauert. Oder 5 Dinge im Raum, während ich das Elterngespräch führe und gerade kurz davor bin auszurasten, weil die Partei auf der anderen Seite irgendwie merkwürdig ist. Wo finde ich 5 Dinge im Raum? Indem ich meinem Gehirn quasi eine andere Aufgabe gebe, geht es aus dieser emotionalen Haltung heraus und konzentriert sich auf eine Aufgabe. Und da ist es auch ganz gut, wenn wir vielleicht auch analytische Aufgaben machen. Zum Beispiel ist es ganz gut, einfach mal zu gucken, kann ich das Alphabet rückwärts in Gedanken aufsagen? Das kann ja auch mal im Berufsleben sein, während eines langweiligen Meetings oder während mein Chef gerade irgendwas macht, was mich fürchterlich aufregt. Aber eben auch im Elterngespräch, wenn ich mit der Hotline-Tante diskutiere, einfach meinem Gehirn eine andere Aufgabe geben. Gut sind auch zum Beispiel mathematische Aufgaben. Versuch mal 17 mal 24 zu multiplizieren. Und wenn du bei 17 mal 24 wirklich am Multiplizieren bist, dann kannst du eigentlich nicht mehr sauer und nicht mehr aggressiv sein, weil dein Gehirn ist im analytischen Bereich unterwegs und macht dadurch, dass diese andere Anforderung kommt, einfach wieder den Zugang zum Kortex auf. Und damit gehst du auch wieder ein bisschen aus dieser Stressreaktion raus. Das sind also sozusagen so ein paar Mini-Tricks, die wir jetzt mal hier so einfach zum Ausprobieren anbieten können. Aber es gibt natürlich noch unglaublich viel mehr Möglichkeiten. Also das Thema ist wirklich, Atemübungen helfen uns sofort in die Entspannung zu kommen. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche. Und bei den Achtsamkeitsübungen gibt es auch natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt einfach mal für die Zuhörer jetzt, die direkt was für nächste Woche haben wollen, da empfehle ich halt Atmung, Blumen und Kerzen. Und als Achtsamkeitsübung dieses 5 rote Dinge finden. Und wenn es in dem Raum partout nichts 5 Rotes gibt, dann eben gehst du die Regenbogenfarben durch. 1 rotes, 1 grünes, 1 blaues, 1 gelbes. Oder suchst 5 Dinge, die schön sind, 5 Dinge, die lustig sind. Das sind übrigens auch gute Übungen, mit denen ihr Kinder im Wartezimmer zum Beispiel beschäftigen könnt. Finde mal 5 rote Dinge oder 5 weiche Dinge. Da kriegen wir unsere Kinder auch aus dem Stress und aus der Angst heraus. Und können auf diese Weise mit dieser Achtsamkeitsübung oder auch mit der Blumen- und Kerzenübung unsere Kinder einfach schon mal ein bisschen Stress reduzieren. Und das Schöne ist ja, wenn unsere Kinder keinen Stress haben, dann sind wir ja auch gleich viel entspannter.
Ja, wow, ich bin total beeindruckt, weil ich mir das super gut vorstellen kann mit diesen roten Dingen. Oder ich hatte dann auch, als du so erzählt hast, an eine Matheaufgabe gedacht, weil ich habe mir jetzt so vorgestellt, ich glaube, diese Trigger sind ja unterschiedlich stark. Und so vom Gefühl her gibt es Menschen, die mich stärker triggern können, oft Personen, die mir näher stehen, ne, vielleicht der Partner, die Mutter oder wer auch immer, als vielleicht Personen, die weiter weg sind. Ist das so? Und wenn ich jetzt so richtig hochgekocht bin, brauche ich dann mehr oder einfach mehr Übung, um da wieder rauszukommen?
Es ist tatsächlich so, wir haben ja jetzt davon gesprochen, eben an dem Beispiel dieser älteren Dame, dass ein und dieselbe Situation bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Reaktionen auslösen kann. Jetzt ist es aber auch so, wir sind ja nie dieselbe Person. Hätte diese ältere Dame mich in einer Situation erwischt, in der ich vielleicht nicht so entspannt gewesen wäre, in der ich vielleicht gerade selber, meinetwegen meine Tochter, mich den halben Tag schon völlig genervt hätte, weil sie durchs Wasser gelaufen ist und ich sie schon dreimal irgendwie komplett umziehen musste oder was weiß ich was, ja? Dann wäre ich ja in dem Moment auch eine andere Person gewesen. Das heißt also, dieselbe Frage dieser Frau wäre auf eine andere Marion getroffen. Je nach Tageszeit, je nach Stimmung, je nachdem, was wir diese Woche, diesen Monat, diesen Tag schon erlebt haben, reagieren wir ja auch unterschiedlich. Und nicht nur das, je nachdem, wer das sagt, reagieren wir unterschiedlich. Es gibt da ein ganz schönes Beispiel, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich finde, Kindersitze werden völlig überbewertet. Zwei Wolldecken unterm Po reichen doch vollkommen aus, ja? Und ich höre diesen Satz einfach, während den irgendein älterer Herr an der Bushaltestelle zu seiner Schwiegertochter sagt, ja? Dann lässt mich dieser Satz ziemlich kalt, weil dieser ältere Herr hat keinen Einfluss auf mein Leben, der hat keinen Einfluss auf das Leben meiner Tochter und letztendlich kenne ich ihn auch gar nicht, er ist mir nicht wichtig. Also diese Person steht mir weder nah, noch hat sie eine besondere Macht. Wenn aber meine Mutter, die meine Kinder transportiert, diesen Satz bringt, dann gerate ich natürlich in Panik, weil ich dann sofort denke, es sind ja meine Kinder, die potenziell durch ein falsches Anschnallen, durch eine falsche Einstellung zum Thema Sicherheit im Auto gefährdet sind. Das heißt also, wir haben hier es mit einer Person zu tun, die in dem Moment eine hohe Macht hat, weil es ist ihre Entscheidung, ob sie mein Kind ordentlich anschnallt oder nicht. Und diese Person steht mir auch noch besonders nahe. Das heißt, es ist auch noch meine Mutter, der ich emotional nahe stehe, ja, wo ich auch einfach ein Vertrauensverhältnis habe und darauf vertraue, dass sie meine Kinder vernünftig anschnallt. Und dazu spüren, dass die plötzlich eine ganz andere Einstellung hat als ich, dass die Situation komplett anders bewertet, das bringt mich dann natürlich in diesen roten emotionalen Bereich. Wenn jetzt irgendeine Erzieherin sagt, naja, eigentlich mehr als 4 Windeln am Tag braucht so ein Kind nicht, ja, lässt mich kalt. Mag zwar die Erzieherin sein, mag mir sogar nahestehen, aber diese Frau hat keinen Einfluss auf meine Windelversorgung. Wenn die Hotlinerin das behauptet oder womöglich sogar die Dame von der Krankenkasse, obwohl die Gesetzeslage anders ist, das will ich nur mal sagen, dann regt mich das natürlich sehr auf. Ne? Wenn der Chefarzt eine Meinung hat zum Thema pädagogisch, wie ich mit meinem Kind umzugehen habe, lässt mich kalt, weil er hat keinen Einfluss auf die pädagogische Begleitung meines Kindes. Wenn der Chefarzt eine Meinung dazu hat, ob mein Kind jetzt ein Paukenröhrchen braucht oder ein Ohren-OP braucht und diese Meinung ist weit weg von dem, was State of Art ist oder was ich als richtig erkannt habe, dann regt es mich natürlich auf, weil der hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, machen wir oder machen wir nicht. Wenn das Jugendamt eine Meinung hat zum Thema, was steht meinem Kind an Assistenzleistung zu, dann regt mich das auf. Wenn meine Mutter eine Meinung hat mit, ach, so viel Unterstützung braucht sie ja eigentlich gar nicht, ja? Dann regt es mich nicht auf. Die Frau steht mir zwar nah, aber sie hat in dem Moment keinen Einfluss auf mein Leben. Es regt mich aber mehr auf, wenn meine Mutter sowas sagt, weil sie mir ja nahe steht, als wenn irgendjemand, neben dem ich im Bus zufälligerweise sitze, solche Dinge sagt. Es gibt immer diese zwei Komponenten, wie viel Macht hat jemand und wie nahe steht er mir.
Wenn mir jetzt jemand sehr nahe steht, zum Beispiel Partner oder Partnerin, ne, dann frage ich mich gerade, ist es dann so, dass ich versuche, alles bei mir zu halten und denke, Blume, Kerzen, wie viele Dinge im Raum und dann ganz ruhig bin? Oder sollte ich das dann auch ansprechen und sagen, hey, was du da gerade sagst, das hat mich total getroffen oder das macht mich wütend, weil ich das von dir nicht erwartet hätte? Also was ist dann bei jemand, der einem nahe steht, die richtige Reaktion?
nicht nur bei jemandem, der einem nahesteht, sondern auch durchaus bei den Leuten, die Macht haben, kann man genau das Thema kommunizieren. Das sollte man vielleicht nicht in dem Moment sagen, sondern in einer Situation, in der man quasi auf der Metaebene entspannt darüber spricht, wie sprechen wir eigentlich miteinander. Also niemand kann uns so sehr verletzen wie die eigenen Partner, die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern. Und da einfach mal wirklich zu sagen, Mama, ich weiß, du meinst das wahrscheinlich nicht so. Und ich weiß, du sagst das, weil du weißt, wir stehen uns nah und darauf vertraust, dass ich das schon richtig bewerten werde. Aber Fakt ist, wir stehen uns so nah, dass alles, was du sagst, ich habe gegen dich keinen emotionalen Schutzschild. Das geht bei mir sofort direkt an die Psyche. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach, wenn wir miteinander reden, dass du ein bisschen berücksichtigst, dass das, was du sagst, mir eben auch besonders wichtig ist und dass du einfach achtsam damit umgehst, wie du Dinge zu mir sagst. Natürlich hast du das Recht, eine eigene Meinung zu haben. Natürlich hast du das Recht, Dinge in einer bestimmten Weise zu bewerten. Aber lass uns da wirklich darauf achten, dass wir sehr, sehr achtsam auch miteinander reden und dass du einfach dir bewusst machst, das ist mein Kind und es tut mir einfach ganz, ganz schnell weh und ich gehe ganz schnell in die Löwenmama-Haltung. Wenn ich das Gefühl habe, dass du mein Kind nicht richtig beurteilst oder dass du meine Fähigkeiten als Mutter in Frage stellst, da ist es mir ganz wichtig, dass du einfach überlegst, wie sagst du die Dinge und vielleicht manche Dinge auch nicht im Eifer des Gefechts sagst, sondern dass wir einfach uns eine Situation suchen, wenn die Kinder schlafen, wenn wir den Kopf frei haben, dass wir dann in Ruhe über solche Dinge sprechen, die wirklich wichtig sind.
Okay, das heißt, in der Akutsituation atmen, Dinge suchen, beruhigen, versuchen nicht zu explodieren und dann später oder vielleicht drüber schlafen ist ja manchmal auch ganz gut, sagen, ich würde gerne nochmal ansprechen, gestern war das so und so, nur damit du es weißt, das kam bei mir so an. Und wahrscheinlich hilft es dann ja auch so, klang das jetzt für mich, je besser ich meine eigenen Werte kenne, kann ich auch erkennen, warum hat mich das eigentlich verletzt, weil ich sag mal, nicht jeder denkt ja darüber nach oder kann ganz genau sagen, was sind eigentlich für mich die wichtigsten Werte, warum hat mich das jetzt eigentlich verletzt, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein Prozess, oder?
Ja, das ist ein Prozess und es geht auch nicht nur so um Situationen im privaten, familiären Bereich, sondern ganz häufig haben wir zum Beispiel auch Diskrepanzen mit der Bezugserzieherin und da gibt es zwei große Fehler, die du machen kannst. Der eine ist, in einem Tür- und Angelgespräch zu explodieren und der zweite ist, es runterzuschlucken und gar nichts zu sagen. Das Beste ist, in der Situation zu sagen, ich will das jetzt nicht diskutieren, lass uns bitte einen Gesprächstermin machen und das einfach in Ruhe ohne Kinder besprechen. Beziehungsweise, wenn die Erzieherin vielleicht auch gar nicht eine Idee davon hat, dass es gerade etwas ist, was mich fürchterlich aufregt, zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal einen Termin für ein Elterngespräch. Und in der Situation, nachdem wir unsere Werte und unsere Bedürfnisse analysiert haben, in dieser Situation dann, nachdem wir das alles für uns geklärt haben, in ein Gespräch zu gehen. Zum Beispiel mit der Form der gewaltfreien Kommunikation. Darüber werden wir auch bei Mein Herz lacht im kommenden Halbjahr mal sprechen. Wir haben diesen Podcast, hören wahrscheinlich Leute zu unterschiedlichen Zeiten. Also es gibt ganz viele Seminare mit mir bei Mein Herz lacht und es macht jetzt wenig Sinn, auf dieses oder jenes Seminar in den nächsten Wochen hinzuweisen, sondern schaut bitte einfach wirklich in den Seminarplan. Wir machen da ganz viel zum Thema gewaltfreie Kommunikation, aber auch zu Kommunikation allgemein. Wir machen viel zum Thema Stressmanagement, aber auch zum Thema, was steht mir zu mit einem behinderten Kind? Schaut da einfach mal rein. Aber das Relevante ist, dass wir uns erstmal quasi unsere Werte und unsere Bedürfnisse in dieser Situation klären und für uns klar haben, warum ist mir das wichtig? Und dann können wir entspannt kommunizieren und sagen, hör zu, das und das ist mir aufgefallen, das habe ich gesehen, das habe ich wahrgenommen. Mir geht es damit so und so. Also hier können wir dann unsere Gefühle darstellen. Und dann können wir sagen, mir ist es wichtig, das. Und hier können wir dann unsere Werte und unsere Bedürfnisse erläutern. Und dann können wir sagen, was wir uns wünschen würden von der Person. Und dann müssen wir zuhören, dann müssen wir hinhören, was sagt die andere Person eigentlich. Und wenn wir die Bedürfnisse und die Werte von beiden Seiten kennen und wenn wir wissen, wie ist es eigentlich gemeint, was ist eigentlich der Hintergrund, dann können wir anfangen, gemeinsame Lösungen zu finden. Und so ist das genauso mit meinem Partner, meiner Partnerin, beziehungsweise mit meinen Eltern und Schwiegereltern, dass wir einfach versuchen, eine Situation zu finden, in der wir selber ruhig und gelassen sind, in der wir keinen Druck haben, dass nebenan gerade das Kind spielt und wir mit einem Ohr hinhören, ob da irgendwie das Kind gleich einen Anfall hat oder es zu leise wird und das Kind mit Wachsmalstiften an die Wand malt oder was weiß ich was, ja. Wir brauchen also eine entspannte Situation, in der wir wirklich über unsere Bedürfnisse und Werte reden können und dann können wir Lösungen finden.
Oder vielleicht versuchen, wie kann eine Situation, wo ich schon vorher weiß, da bin ich gleich total angespannt, weil Sachen schon davor passiert sind, zum Beispiel ein Therapeut, eine Therapeutin macht immer denselben Vorwurf oder für mich gefühlten Vorwurf oder eine Erzieherin sagt sowas wie, naja, sind Sie ja schon wieder zu spät, so ein bisschen latent, dann würde ich ja wahrscheinlich nicht gleich sagen, so, jetzt würde ich aber gerne mal ein Gespräch führen, sondern gibt es da auch was, wo ich denke, oh, bestimmt sagt die gleich wieder sowas. Ich merke schon, dass es mich, bevor ich überhaupt zur Tür reinkomme, schon total gestresst bin und mich schon innerlich auf Abwehr einstelle. Kann ich da auch irgendwie was tun mit Menschen, denen ich sozusagen nicht ausweichen kann, wo ich halt hin muss?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal wirklich Werteanalyse und Bedürfnisanalyse. Die Bedürfnisanalyse ist insofern etwas, was sehr situativ ist, weil meine Bedürfnisse sich ja ständig ändern. Aber die Werteanalyse, wenn du deine 5 handlungsleitenden Werte kennst, also die 5 Werte, die dir wirklich wichtig sind, dann kannst du die natürlich auch unter Stress abrufen, weil diese Werte sind ja eigentlich immer gleich. Und wir regen uns fast immer darüber auf, dass einer unserer Werte angegriffen wurde. Das heißt also, in dem Moment, in dem wir spüren, dass wir uns aufregen, in dem wir spüren, dass wir uns angegriffen fühlen, können wir unsere 5 handlungsleitenden Werte durchgehen und können sagen, okay, welcher dieser Werte wurde gerade angegriffen? Damit haben wir eigentlich immer schon mal eine gute Grundlage, um auch aus der Situation heraus spontan zu sagen, ja, wir sind mal wieder spät, aber wissen Sie was, mein Leben mit einem Kind mit Pflegegrad 5 ist so kompliziert und so durchgetaktet und so anstrengend, dass die Momente, in denen ich flexibel sein kann, in denen ich selbstbestimmt sein kann, mir einfach irre, irre wichtig sind. Und ich bitte hier um Verständnis, dass unser Leben es einfach nicht hergibt, immer pünktlich zu sein. Manchmal ist es einfach so, dass aufgrund der Behinderung meines Kindes Verzögerungen auftauchen. Und manchmal ist es so, dass wir einfach tatsächlich einen Freiraum nutzen wollen, weil wir so wenig Freiräume haben und diese wenigen Freiräume mir einfach irre wichtig sind. Wenn ich mir darüber einfach im Vorfeld bewusst bin, dass Flexibilität und Selbstbestimmung für mich wichtige Werte sind, dann kann ich auch in dieser Situation, der die Erzieherin dann so einen Spruch bringt, einfach deutlich machen, warum habe ich mich so entschieden? Und das muss die dann immer noch nicht gut finden, aber es wird für die Erzieherin damit verstehbarer. Das heißt, sie hat zumindest die Chance einzuordnen, dass wir hier jetzt nicht ihr gegenüber achtlos sind. Dass es nicht so ist, dass wir ihre Arbeit nicht wertschätzen oder ihre Zeit nicht wertschätzen. Und dann sagt sie vielleicht, wissen Sie was, ich kann das voll und ganz verstehen, aber mir ist Pünktlichkeit und Vorhersehbarkeit total wichtig, weil die Kinder, mit denen ich hier arbeite, sind auf Rituale und sind auf wiederholbare Handlungen angewiesen. Und deswegen ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, dass sie, wenn es irgendwie geht, versuchen, pünktlich zu sein, damit wir hier für alle eine gute Situation schaffen können. Das setzt natürlich voraus, dass auch die Erzieherin sich über ihre Werte und über ihre Bedürfnisse bewusst ist. Und das ist wiederum die Chance von gewaltfreier Kommunikation. Wenn zumindest einer sie beherrscht, dann ist schon viel gewonnen. Wenn beide in dieser Art und Weise miteinander umgehen, dann können wir wirklich und gucken, was sind die individuellen Bedürfnislagen, was sind die individuellen Werte und wie kann, wenn wir beides akzeptieren, wenn wir akzeptieren, dass die Werte des anderen anders sind, aber nicht falsch sind, nicht schlechter sind als unsere Werte. Wie können wir, wenn wir das akzeptieren, einen guten Weg miteinander finden, sodass beide Parteien einfach zufrieden sein können? Dass wir beide in Respekt vor den jeweiligen unterschiedlichen Werten des anderen miteinander gute Wege finden, um gut miteinander umzugehen. Das ist sozusagen das, was das Langzeitziel in der Kommunikation ist. In der Akutsituation ist es natürlich, also ja, wir können unsere Werte analysieren mit einem Coach, mit einem Therapeuten in der Selbstanalyse. Das hilft schon mal unglaublich viel. Aber in der akuten Situation geht es dann immer wieder darum, erstmal durchzuatmen und erstmal die Situation möglichst entspannt und gelassen zu sehen. Mit unseren Techniken, die wir uns vielleicht angeeignet haben, die Atemtechnik, die Achtsamkeitstechnik, und dann Termine zu verabreden, wo wir gut miteinander sprechen können oder diese Termine abzupassen. Also du weißt ja, wenn deine Mutter eine Nachteule ist und kein Frühaufsteher, dann macht es keinen Sinn, ein Grundsatzgespräch morgens um 8 mit ihr zu führen. Wenn dein Chef wiederum ein Frühaufsteher ist und um 17 Uhr schon komplett durch ist, dann macht es absolut keinen Sinn, eine Gehaltsverhandlung oder ein Gespräch darüber, dass du kostenfreien Urlaub für eine Therapie brauchst, mit deinem Chef eben zu dieser Zeit zu führen, in der er einfach schon durch ist. Das heißt also, gute Zeiten abpassen. Und wenn es irgend geht, das ist noch so mein Geheimtipp, die Tee- und Konferenzkekse sind nicht nur Gepflogenheiten, sondern die haben tatsächlich einen Sinn. Denn wenn mein Gehirn genügend Flüssigkeit hat, dann wird der Stress reduziert. Wenn mein Gehirn ausreichend mit Zucker versorgt ist, dann wird der Stress reduziert. Und das heißt also im Prinzip, Tee und Konferenzkekse sorgen eigentlich dafür, dass ich in einer Situation bin, in der mein Gehirn bereit ist, auch neue Ideen zuzulassen. Denn wenn mein Chef, meine Erzieherin, meine Mutter selber gerade gestresst sind, dann ist ja auch bei denen der Neokortex dicht. Und das bedeutet, dass sie in konventionelle Gedanken, konventionelle Handlungsweisen gehen. Eine Erzieherin, die ich in Tür- und Angelgespräch, wenn gerade alle Kinder abgeholt werden und sie völlig fertig ist und den Tag gerade hinter sich hat und eigentlich nur noch jetzt endlich mal raus will, um durchzuatmen. Wenn ich die in der Situation in Diskussion darüber verstricke, ob mein Kind nun mal eine Mütze braucht, obwohl es ja eigentlich schon relativ warm ist und dass mein Kind aber nun mal Paukenröhrchen hat und deswegen diese Mütze braucht, die wird in dem Moment nicht offen sein dafür. Kann sie gar nicht, weil ihr Neokortex in dem Moment dicht ist, weil sie quasi den Säbelzahntiger-Abholsituation gerade bewältigen muss. Das bedeutet, ich überlege mir erstens, welche Kämpfe möchte ich ausfechten? Choose your battles. Und zweitens, wie jeder Feldherr überlege ich mir, wo möchte ich diesen Kampf ausfechten und wann möchte ich diesen Kampf ausfechten? Geht nicht unter einer Situation heraus in eure Diskussionen, sondern überlegt, wann und wo wollt ihr diese Gespräche führen.
Ja, das klingt jetzt auch schon ein bisschen strategisch, aber hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich da vielleicht mit Tee und Keksen ankomme, zu wem auch immer, dann denkt wahrscheinlich die Person gegenüber, oh, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Jemand gibt mir schon mal was. Es ist ja dann auch schon mal so ein guter Einstieg in so ein Gespräch. Das habe ich aber gerade noch gedacht, weil du so gesagt hast, choose your battles und auch gewaltfreie Kommunikation. Gibt es denn da auch Grenzen? Weil es gibt ja auch so Sprüche, wo wir sagen, wow, das ist jetzt so weit unter der Gürtellinie. Soll ich da überhaupt irgendwie reagieren oder sage ich gar nichts?
Da kommt es wirklich auf deine Stimmung an, darauf, ob du diesen Kampf jetzt aufnehmen möchtest, ob du deine Kraft nicht für andere Dinge brauchst. Ich denke einfach, wir Eltern behinderter Kinder haben so viele Kämpfe, bei denen es wirklich um etwas geht, was unser Kind aktuell braucht. Da ist die Frage, habe ich noch die Kraft und die Energie für weltanschauliche Diskussionen mit Leuten, die in dem Sinne keine Macht über meine Lebenssituation haben und die mir auch nicht nahestehen. Da muss ich einfach entscheiden, ignoriere ich es und höre einfach nicht hin und lasse es an mir vorbeiziehen und von mir abtropfen. Oder gehe ich in diesen Kampf? Beides ist natürlich möglich. Wenn du jemand bist, der auch Energie aus Kämpfen zieht, der Energie daraus zieht, jetzt hier an diesem Punkt klare Kante zu zeigen, dann mach das. Wenn du jemand bist, den das nur energetisch auslaugt und der dann nicht die Kraft hat, mit der Krankenkasse ums Hilfsmittel zu kämpfen, dann solltest du diesen Kampf nicht eingehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, mit denen wir immer wieder umgehen müssen. Also angenommen, da ist eine Therapeutin, mit der du einfach nicht zurechtkommst, weil es menschlich zwischen euch nicht funktioniert. Oder auch eine Erzieherin, mit der kommt dein Kind super gut zurecht, aber du nicht. Es ist ja manchmal auch so, dass unter den Therapeuten und Erziehenden Menschen sind, die mit Erwachsenen nicht klarkommen, die sich deswegen auf die Arbeit mit Kindern spezialisiert haben, weil sie Mühe haben, mit Erwachsenen zurechtzukommen. Dann kann es sein, dass das genau die richtige Person für dein Kind ist, dass diese Therapeutin für dein Kind super ist, aber dass du eben mit dieser Person nicht klarkommst. Und dann kann es natürlich eine gute Möglichkeit sein zu sagen, dann schicke ich halt die Oma mit zu dieser Therapie oder den Papa mit zu dieser Therapie oder die Mama mit zu dieser Therapie oder eine Assistentin mit zu dieser Therapie. Also die Frage ist immer, tut dieser Mensch, tut diese Therapie, tut diese Erzieherin meinem Kind gut und nicht komme ich gut mit ihr klar? Denn in letzter Konsequenz muss mein Kind mit ihr zurechtkommen. Aber wenn es jemand ist, mit dem mein Kind gut zurechtkommt, dann sollte mein Kind die Chance haben, bei dieser Therapeutin oder Erzieherin zu bleiben. Aber es begleitet sie halt jemand anders dorthin. Das ist am einfachsten. Die andere Variante ist, wenn es euch immer schlecht damit geht. Ich habe Klientinnen, die sagen, da ist eine Logopädin und ich habe das Gefühl, das bringt meinem Kind eigentlich auch nicht viel. Die macht aber immer Druck und ich gehe immer mit einem schlechten Gefühl nach Hause und ich fühle mich dann immer, wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich als schlechte Mutter und habe das Gefühl, alles ist total blöd und so. Oder die verlangt Sachen von mir mit meinem Kind zu tun, die ich nicht mit meinem Kind tun möchte. Dann ist das einfach die falsche Therapeutin für dich. Dann ist das einfach die falsche Erzieherin für dich. Und wenn es irgend geht, würde ich dann versuchen zu sagen, okay, dann trennen uns sich hier unsere Wege. Ich sage immer, das ist ja ein Job, den wir hier haben. Wir sind Pflegepersonen, wir sind Managerin unserer behinderten Kinder. Und genauso wie jede andere Managerin auch, haben wir das Recht, unser Personal auszuwählen. Wir haben das Recht zu sagen, mit wem wollen wir zusammenarbeiten? Wer sind meine Kooperationspartner und wer sind sie nicht? Und wir haben nur eine bestimmte Menge von Energie. Und diese Energie müssen wir effektiv nutzen. Das heißt, wann irgend es geht, findet Ärztinnen, findet Therapeutinnen, findet Erzieherinnen und Assistentinnen, die euch gut tun, die eure Energie stärken, die euch in eurer Aufgabe und Verantwortung als Pflegeperson, als Eltern, als sorgende Angehörige unterstützen und supporten. Das ist euer Netzwerk, das euch unterstützen soll. Und wenn dir jemand nicht gut tut auf Dauer, schau, tut er aber meinem Kind gut, dann finde jemand anders, der damit hingeht. Wenn er auch deinem Kind nicht gut tut, dann ist das einfach eine Situation, die euch Kraft raubt und die könnt ihr besser und effektiver für andere Dinge verwenden. Das ist einfach nochmal so etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das zeigt, ja.
Es gibt noch eine Situation, die ich noch erwähnen möchte. Es gibt natürlich Menschen, die uns sehr, sehr nahe stehen, die wir nicht verlieren möchten, wo wir aber auch inhaltlich auf keinen grünen Zweig kommen. Ich sag jetzt mal einfach Stichwort Impfen, Stichwort Homöopathie, Stichwort Glaube, Spiritualität, ja. Wenn da eine Person ist, eine gute Freundin oder die Schwiegermutter, wo du sagst, von diesen Menschen kann oder möchte ich mich nicht trennen, ja, dann ist es wichtig, dass wir die Haltung haben, agree to disagree. Also wir stimmen darin überein, dass wir nicht übereinstimmen. Dieses Thema, was eben euer Konfliktthema ist, muss ja nicht immer wieder und ständig aufs Tapet gebracht werden. Das wird einmal jetzt ausdiskutiert und dann sagen wir, okay, die Meinungen sind ausgetauscht. Wir werden hier nicht einander überzeugen. Und dann schließen wir an diesem Punkt einfach einen Waffenstillstand und sagen, dieser Bereich ist einfach Niemandsland. Über dieses Thema, was auch immer es sein mag, wird einfach nicht gesprochen, damit unsere Beziehung ansonsten unbeschadet bleibt. Ist das nachvollziehbar, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Weil klar, da kann ich mir gleich Menschen vorstellen, wo ich denke, ich mag die eigentlich, aber es gibt dieses eine Thema und immer wenn das Gespräch darauf kommt, dann wird es schwierig, genau. Sag ich mal so. Und dann zu sagen, hey, wir verstehen uns doch sonst gut, lass uns das weglassen.
Genau. Statt einander immer wieder zu verletzen und die Beziehung zu riskieren, wenn dieses Thema nicht relevant ist, also nicht dauerrelevant ist, dann würde ich es einfach weglassen. Wenn das natürlich ein Konfliktthema ist, was zwischen dir und dem Kindsvater beziehungsweise zwischen dir als Vater und der Kindsmutter auftaucht, dann müsst ihr es natürlich an irgendeinem Punkt einmal sinnvoll durchdiskutieren und eine Entscheidung treffen, eine gemeinsame Entscheidung treffen. Aber das würde ich dann tatsächlich unter Anleitung von einem Mediator, unter Anleitung von einem Coach oder unter Anleitung von einem Therapeuten machen. Also da braucht man dann einfach wirklich einen unabhängigen Person, die dieses Gespräch dann eben auch moderiert.
Ja, ja. Also ich merke auch in diesem ganzen Gespräch, wie wichtig es wirklich ist, sich, wenn es geht, täglich oder so und so oft pro Woche Zeit für die Reflexion zu nehmen, weil ich kann ja nur was verändern, wenn ich mich selber gut kenne. Und ich sage jetzt mal, wenn ich sehr im Hamsterrad bin oder total gestresst, haben wir jetzt ja schon gelernt, kann ich gar nicht richtig nachdenken, auch nicht analytisch denken und kann vielleicht auch nicht reflektieren, warum hat mich das so getroffen, welche Werte von mir wurden da verletzt, könnte die Person es auch anders gemeint haben. Das sind ja alles Sachen, zu denen ich ein bisschen Ruhe brauche. Und das ist vielleicht deswegen wirklich gut zu sagen, wie kann ich mir das in meinen Alltag einbauen als Ritual, dass ich mir diese Zeit nehme und über meinen Tag reflektiere, wenn da irgendwie was vorgefallen ist und dann überlege, so, was war denn da eigentlich los? Ne? Das ist dann irgendwie so der erste Schritt.
Ja, Christine, weißt du, das Schlimmste, was ich immer wieder von meinen Klientinnen höre, ist der Satz, ich bin gar nicht mehr ich selbst oder ich weiß gar nicht mehr, warum ich an dem Punkt so ausraste oder noch schlimmer, ich bin meiner Familie gegenüber unfair, ich bin meinen Kindern gegenüber unfair, ich kann gar nicht mehr so reagieren, wie ich reagieren möchte. Dann merke ich schon, das sind Leute, die so sehr in ihrem Hamsterrad und so sehr im Stress drin sind, dass das Gehirn die gesamte Zeit quasi im Stressmodus unterwegs ist, die gar nicht mehr so reagieren können, wie sie, wenn sie zumindest mal einen Moment Entspannung haben, das ideal und korrekt und richtig finden würden. Und wenn du einfach ständig unter diesem extremen Druck stehst und ständig das Gefühl hast, jetzt bin ich auch noch eine schlechte Mutter, weil ich weiß, dass ich meine Kinder oder meinen Partner oder meine Mutter eigentlich gerade ungerecht behandle, dass ich vielleicht die Assistentin meines Kindes unfair behandle, weil ich einfach so überlastet bin, dann ist es wirklich, dann sind wir im roten Bereich. Und das höre ich ganz, ganz oft von Klientinnen. Und das ist für, falls dich das jetzt betrifft, wenn wo du das hörst, das ist wirklich so ein Alarmsignal. Und dann dürfen wir wirklich anfangen, Stressbewältigung, Stressmanagement als eins unserer Hauptthemen zu machen. Denn letztendlich, und das ist ja das, was Mein Herz lacht auch immer sagt, nur wenn es dir als Mutter, als Vater gut geht, nur wenn du entspannt bist, kannst du auch für deine Kinder gut da sein. Und da macht es dann absolut Sinn. Ich bin wirklich niemand, der sagt, mach 30 Minuten Yoga am Tag und am besten du meditierst eine Stunde und wenn du Stress hast, meditierst du am besten 2 Stunden. Dafür bin ich zu sehr in der Materie und dafür kenne ich die Lebenswirklichkeit als Special Needs Mom viel zu gut. Aber auf der anderen Seite höre ich auch ganz viel von meinen Frauen, aber ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und das ist auch falsch. Denn für Kerze und Blumen, die Übung, die wir eingangs besprochen haben, brauchst du vielleicht 1 Minute. Für die Übung mit den roten Dingen zu finden, brauchst du vielleicht 5 Minuten. Und die Übung kannst du optimieren, indem du zum Beispiel den Kopf umdrehst und nach oben und unten guckst und wirklich im gesamten Raum umguckst, weil du damit den Parasympathikus und den Vagusnerv nochmal stimulierst. Aber das führt alles zu weit. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn du das Gefühl hast, du bist gar nicht mehr du selbst, wenn du das Gefühl hast, du hast dich selber verloren oder bist dabei, dich selbst zu formulieren, dann ist es höchste Eisenbahn, etwas zu tun, damit du eben nicht in den Burnout gerätst und damit du wieder die Mama sein kannst, der Papa sein kannst, die du eigentlich sein willst. Und das ist möglich. Und das ist mit vielen, vielen kleinen Methoden möglich, die wir nach und nach in unseren Alltag einbauen. Und da geht's mit diesen ganz einfachen Sachen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben, los. Und wenn du diese Sachen anfängst, dann wird dadurch Energie frei. Und diese Energie kannst du zu 50% in deine Aufgaben investieren und zu 50% darin investieren, die nächste Technik dir anzueignen. Und die bringt dir wieder mehr Energie und mehr Entlastung. Und so können wir uns Schritt für Schritt aus diesem Tal rausarbeiten, bis wir wieder auf einem Level sind, an dem wir uns wieder fühlen wie ein Mensch.
Und wir sagen ja auch ganz oft, auch bei Mein Herz lacht, dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, Hilfe anzunehmen, sondern dass man sich dafür nicht schämen muss, dass es wichtig ist, weil manchmal, so wie du es jetzt beschrieben hast, wenn ich wirklich schon total im roten Bereich bin, vielleicht weiß ich, was zu tun ist, ne? Vielleicht, ja. Ich sage mal Beispiel abnehmen oder so. Eigentlich wissen wir alles darüber, was es zu wissen gibt, aber trotzdem ist es total schwierig für manche. Und vielleicht ist es dann eben gut zu sagen, ich brauche da jemand wie einen Coach an meiner Seite, der mir einfach hilft, diese ersten Schritte zu gehen, bis ich alleine weiterlaufen kann. So ist das ja auch im Profisport oder viele Menschen suchen sich jemand an der Seite. Deswegen sag uns doch jetzt nochmal, wo finden dich Eltern denn im Internet, wenn sie Hilfe brauchen?
Also es ist einfach wirklich so, du brauchst für die Selbstreflexion, das ist ganz schwer, das alleine zu machen, insbesondere wenn man schon tiefer drin hängt. Kostengünstig sind natürlich die Seminare bei Mein Herz lacht. Also da findet ihr mich unter den Experten. Da bin ich sehr gern für euch da. Ihr könnt mich für Einzelgespräche anfragen unter www.außergewöhnlich-gutleben.de.
So, jetzt haben wir ganz viel schon gelernt und konnten wirklich ganz viel mitnehmen. Das finde ich total toll. Ganz viele praktische Tipps, die du auch hier gegeben hast, die man sofort anwenden kann. Und jetzt habe ich am Schluss aber noch 3 Fragen an dich, eher persönliche Fragen. Du darfst sie gerne möglichst kurz beantworten, wenn du es schaffst, auch in einem Satz. Und beim ersten geht es nämlich darum, was dich ärgert oder total auf die Palme bringt. Was ist das?
Ungerechtigkeit. Also immer dann, wenn mein Kind oder mir etwas widerfährt, was nicht fair, nicht gerecht ist.
Mhm. Du hattest ja die Beispiele auch vorhin schon erklärt. Das können wir uns, glaube ich, sehr gut vorstellen, welche Situationen du da so meinst. Und wenn du total im Stress bist, was hilft dir dann vielleicht außer den Atemtechniken, was hilft dir dann wieder runterzukommen im Alltag?
Also generell mein See und mein Wald. Waldbaden ist einer meiner wichtigsten Stressbewältigungstechniken, vor allem weil das eigentlich immer verfügbar ist. Also ich kann mein Kind mitnehmen, also wenn ich in einer stressigen Situation bin, ob mit, ob ohne Kind, ob mit, ob ohne Hund, ab in den Wald. Ich habe da sogar einen Artikel geschrieben im Blog Waldbaden. Schaut den gerne mal an. Und das zweite ist halt tatsächlich Yoga oder Kryotherapie. Also ich gehe gerne in die Kältekammer oder zum Winterbaden. Und kaltes Wasser ist halt tatsächlich so mein persönlicher Gamechanger, was Stress angeht oder eben die Kältekammer.
Okay, oh, Kryotherapie habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber bestimmt finde ich da auch was in deinem Blog dazu, da werde ich dann mal reinschauen. Sehr spannend und Natur finde ich auch immer sehr beruhigend, irgendwie einfach rauszugehen, ja. Einen Spaziergang oder ne, das ist, macht, glaube ich, auch sehr viel mit uns, ohne dass wir es merken.
Da gibt es ja diverse Studien für, und das ist auch das Schöne, das ist auch eine Stressbewältigungstechnik, die wir bei schwerst mehrfach behinderten Kindern anwenden können, weil sie eben komplett unbewusst stattfindet. Das heißt also, sobald wir im Wald sind, wirken sowohl die grünen Farben auf uns beruhigend, aber auch die Terpene, also diese Stoffe, mit denen die Bäume kommunizieren, die wirken bei uns halt immunstärkend und stressregulierend. Und das ist einfach eine sehr, sehr geniale Art und Weise, wie ich sowohl meinen Stress als auch den Stress meines Kindes völlig unterbewusst quasi regulieren kann. Das heißt also, was ich vielen meiner Mütter auch rate, ist, wenn du zwei mögliche Strecken hast, um zum Kindergarten zu laufen oder zur Schule zu fahren, dann nutzt die grüne Strecke. Je grüner, desto besser.
Das ist auch nochmal ein guter Tipp am Schluss. Und was ist für dich so dein persönlicher Herzenswunsch? Was wünschst du dir aus ganzem Herzen?
Mein Herzenswunsch wäre, dass meine Tochter die Hilfe bekommt, die ihr zusteht und die sie braucht. Und ganz allgemein, dass die Gesetze, die wir schon haben, die eigentlich auch ganz gut sind, dass die in unseren Behörden und Krankenkassen wirklich umgesetzt werden und dass unsere Kinder die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe erlangen, die ihnen laut UN-Behindertenrechtskonvention, aber auch laut Bundesteilhabegesetz eben zukommt. Und wenn ich jetzt wirklich den Wunsch hätte, wenn jetzt eine Fee käme, die sagt, du hast einen Wunsch frei, dann würde ich mir wünschen, dass die Sachbearbeiterinnen die Gesetze tatsächlich so anwenden würden, wie sie gemeint waren und unseren Kindern wirklich eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man nicht immer so kämpfen muss für alles, ne? Und das Gefühl hat, ich muss mir was erkämpfen, was eigentlich. Ja. Und vielleicht trägt ja auch mehr andere Art von Kommunikation dazu bei, dass es ein bisschen besser funktioniert. Das wäre ja vielleicht auch nochmal so ein Wunsch. Wir hoffen ja auch immer, dass vielleicht eben auch mal Menschen aus den Krankenkassen diesen Podcast hören, nicht nur betroffene Eltern, weil es das gegenseitige Verständnis dann natürlich auch viel ausmacht, wie man miteinander spricht. Ich habe auch schon mal gehört von Eltern, die gesagt haben, wir haben einfach mal ein Foto hingeschickt von unserem Kind und danach hatte die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter auch so einen anderen Eindruck. Aber das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, wenn wir da nochmal einsteigen.
Aber das vielleicht wäre das so. Nochmal wirklich ein Satz wert, dass wir uns einfach wirklich klar machen müssen, wir leben alle so sehr in unserer Bubble aus Social Media und Selbsthilfegruppen, dass viele Dinge, die uns inzwischen selbstverständlich erscheinen, die uns normal erscheinen, die sind eben nur in unserer Bubble normal. Und wenn wir uns mal genau hinschauen, dann ist es einfach so, dass viele Gutachterinnen, dass viele Sachbearbeiterinnen und Kassenmitarbeiterinnen gar nicht wissen können, wie unsere Kinder leben, was unsere Kinder brauchen. Die haben sich damit einfach noch nie befasst. Und insbesondere, wenn du ein seltenes Syndrom hast, dann ist es einfach so, dass die keine Vorstellung davon haben, was bedeutet es, auch was bedeutet es, hypoton zu sein, was bedeutet es, eine Dyspraxie zu haben, was bedeutet es in der Praxis für den betroffenen Menschen, aber auch für die betroffene Familie. Wir glauben immer, die sind ja Experten, die müssten das wissen. Fakt ist einfach, Sachbearbeiter sind Experten im Verwalten. Aber die sind keine Experten für Ernährungsberatung, für Medizin, für Therapie oder Ähnliches. Und auch das dürfen wir in der Kommunikation berücksichtigen, dass eine unserer wichtigsten Aufgaben eben auch ist, für unsere Kinder zu sprechen, den Leuten erstmal zu erklären, warum ist diese Situation schwierig? Was brauche ich? Und wieso steht mir das zu?
Das war doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort, dass du das nochmal so erklärt hast. Vielen Dank, Marion, für all deine Tipps und auch wirklich super praktisch anwendbare Tipps. Finde ich ganz toll. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube, da können auch unsere ZuhörerInnen ganz, ganz viel mitnehmen. Dankeschön.
Sehr, sehr gern. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wenn du bis hierhin gehört hast, dann hast du nun eine ganze Werkzeugkiste voll nützlicher Alltagstipps parat und weißt besser, wie du reagieren kannst. In den Shownotes findest du Marions Website und auch nochmal den Link zu unseren digitalen Seminaren. Schau doch mal rein, vielleicht ist ja auch ein Thema für dich dabei. Es geht zum Beispiel um Pflegegrad beantragen, Stressmanagement, Selbstfürsorge oder ums Thema Beziehungen oder was sich verändert, wenn unsere Kinder volljährig werden. Für unsere Mitglieder sind alle Seminare kostenlos. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.